Willkommen bei Talking Future, dem Podcast von Iglo. Die sogenannte Ernährungswende ist sprichwörtlich in aller Munde, wenn es um unser Essen geht. Wie sieht also die Zukunft unserer Ernährung aus? In diesem Podcast wollen wir mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten sprechen, mehr über deren Themen und Perspektiven erfahren und uns vor allem inspirieren lassen. Dazu sprechen wir mit Wissenschaftlern, Startups, etablierten Unternehmen und Verbänden. Aber auch Aktivisten oder Repräsentanten von NGOs kommen zu Wort. Folgt uns daher auf eine Reise in die Future. Mein Name ist Alfred Jansen von Iglo Deutschland. Schön, dass ihr in den heutigen Podcast reinhört. Kultiviertes Fleisch oder Fisch, also in vitro aus tierischen Stammzellen hergestelltes Fleisch oder Fisch, läutet einen Paradigmenwechsel im globalen Ernährungssystem ein. Darüber hinaus haben die kultivierten Varianten das Potenzial, den ökologischen Fußabdruck und die Klimabelastung der traditionellen Lebensmittelbereitstellung und unseres Konsums erheblich zu reduzieren. Neugierig auf zellkultivierten Fisch? In dieser Episode sprechen wir mit einem faszinierenden Wissenschaftler und Unternehmensgründer aus Deutschland, Dr. Sebastian Rakers, Co-Founder und CEO von Blue Seafood. Von ihm wollen wir mehr erfahren, was hinter der innovativen Methode steckt, ob zellkultivierter Fisch die traditionelle Fischzucht ersetzen wird, was das alles mit Klimaschutz zu tun hat und was ihn und sein Team antreibt. Blue Seafood ist das erste Unternehmen für kultivierte Meeresfrüchte in Europa und hat sich zur Aufgabe gemacht, Zellbiotechnologie und Lebensmitteltechnologie zusammenzubringen, um kultivierte Fischprodukte Wirklichkeit werden zu lassen. Der promovierte Biologe und Meereswissenschaftler Sebastian Rakers beschäftigt sich seit langem mit der Erforschung und Entwicklung von aquatischen In-vitro-Zellkulturen in unterschiedlichen Funktionen bei der Fraunhofer Einrichtung für individualisierte und zellbasierte Medizintechnik in Lübeck. Zuletzt war er dort stellvertretender Abteilungsleiter des Fraunhofer Entwicklungszentrums für marine Biotechnologie und Zelltechnologie. Wie es sich für einen Fischgeil gehört, lebt Sebastian mit seiner Familie in der Hansestadt Hamburg. Willkommen, Sebastian. Wir freuen uns sehr, dich für eine neue Ausgabe von Talking Future gewinnen zu können.
Hallo Alfred, freue mich auch dabei zu sein.
Ja, das Thema In vitro oder Cell Cultured hat in den letzten Jahren insbesondere beim roten Fleisch viel Fahrt aufgenommen. Weltweit sind sehr viele Player am Start. Und wie wir zuletzt lesen konnten, ist in Singapur das erste Chicken-Produkt zugelassen worden. Im Bereich Fisch liest man noch nicht so viel und das Thema ist noch nicht so präsent. Aber zunächst mal, Sebastian, was ist eigentlich in vitro oder Fleisch aus dem Labor?
Ja, bei der innovativen Vorgehensweise handelt es sich eigentlich um einen ganz natürlichen Prozess. Die beiden Bezeichnungen, die oft in den Medien genannt werden, vermitteln einen eher aus meiner Sicht missverständlichen, ja teilweise künstlichen Eindruck. Denn was passiert in der Natur? Tiere ernähren sich und wachsen. Pflanzen ziehen Nährstoffe aus dem Boden und gedeihen. Aber in der heutigen kultivierten Land- und Fischereiwirtschaft werden die Tiere gefüttert und die Pflanzen werden gewässert und gehegt. So wachsen die Zellen. Und diesen natürlichen biologischen Prozess greifen wir auf. Wir entnehmen Tieren einmalig Zellen, füttern sie dann mit Nährstoffen, geben ihnen ein vitales Umfeld für die Struktur und bringen so die Zellen zum Wachsen. Weil dies so viel effizienter funktioniert als mit konventionellen Methoden, ist das aus meiner Sicht die Landwirtschaft der Zukunft, die Ressourcen schützt.
Wie ist man eigentlich auf diesen Gedanken gekommen? Und wie kann man sich generell so ein Wachsen von tierischen Zellen in diesem innovativen Verfahren vorstellen?
Ja, Nutzung von Zellen ist eigentlich in der Biotechnologie ein etablierter und vielfältig erprobter Prozess. Das ist ein Prozess, der in der Pharmabranche, aber auch in der Medizintechnik seit langem verwendet wird. Jetzt sind zellbasierte Meeresfrüchte etwas, die sich auch auf diese technologischen Entwicklungen stützen, bei der Optimierung nämlich der Zelllinien oder der Medienformulierung oder dem Bioreaktordesign. Kultivierter Fisch beginnt also mit einer Zelle, die das Potenzial hat, ein Muskel oder Fett zu sein. Die Phase 1 können wir als Proliferation bezeichnen. Das heißt, man nimmt eine Ausgangsprobe von Zellen, also von einem Fisch. Dann kommt ein Wachstumsmedium bestehend aus einer protein- und nährstoffreichen Suppe hinzu, damit sich diese Zellen vermehren. Ziel in dieser Phase ist es, die Anzahl der Zellen zu erhöhen. Die Phase 2 nennt sich Gewebebildung. Hierbei geht es darum, auf Basis der vermehrten Zellen Muskelgewebe wachsen zu lassen. Das heißt, wir nehmen also den Zellhaufen und lassen diesen differenzieren. Zellen zu differenzieren bedeutet, sie ausreifen zu lassen. Zum Beispiel reifen Muskelzellen durch einen Prozess namens Myogenese. Myogenese ist wie so ein Startup-Beschleuniger. Die letzte Stufe dieses Prozesses ist die Schaffung von Myofasern. Also unser Ziel ist es, viele dieser Fasern herzustellen. Dafür bedarf es biologischer Stützstrukturen, sogenannter Scaffolds. Also das sind Gerüste, um die Faserstruktur letzten Endes zu ermöglichen. Und all das passiert in den sogenannten Bioreaktoren.
Das hört sich ja alles extrem wissenschaftlich an. Was sind denn die wesentlichen Elemente, die dieser Prozess benötigt? Wie geht ihr vor?
Ja, also für den Wachstumsprozess werden verschiedene Zellkulturmedien benötigt und unterschiedliche Umfelder. Das heißt, unterschiedliche Bedingungen. Bei den Medien sind das erstmal so ein Grundmedium, so ein Basalmedium, worin die Nährstoffe sind und zudem noch etwas, was das Wachstum anregt, also ein quasi Wachstumsmedium. Das heißt, hier fördern wir gezielt das Wachstum. Wir brauchen dann eben auch ein Wachstumsmedium, um gezielt die Differenzierung zu fördern. Das heißt also die Bindung an die Stützstrukturen durch die Zellen. Und das sind alles Aktivitäten, die ja mit dem Prozess Wachstum und Prozess Reifung zu tun haben. Aber damit alles zusammenkommt, müssen wir Bioreaktoren nutzen, und zwar für jede Phase im Prozess. Das heißt also einerseits zum Beispiel Rührbehälterreaktoren, solche, die eben die Vermehrung gut fördern, aber dann eben auch sogenannte Tissue-Perfusion-Bioreaktoren, das heißt diese Reaktoren, die letzten Endes die Differenzierung ermöglichen. Und dann nämlich auch das Gewebe, was wir letzten Endes erhalten wollen, wie wir es dann eben auch aus den Fischen kennen, aus der Fischmuskulatur kennen, zu erzeugen. Das heißt, für eine Massenfertigung müssen wir allerdings dann aus so einem Labormaßstab heraustreten und Anlagen in einer Größe errichten, die es bisher noch nie gab. Das ist tatsächlich aktuell ein wesentlicher Hemmnisfaktor und dort, wo die meisten Firmen auch momentan reinschauen, wie eine solche Skalierung in die Praxis umzusetzen ist.
Du sprachst eben vom Ausgangspunkt Medizin und Biotechnologie und was man vielleicht mal schon im Zusammenhang mit Tissue Engineering gehört hat, der wesentliche Erkenntnisse bei der kultivierten Zellentwicklung gegeben hat. Wo kommen denn noch Impulse und irgendwie Know-how eigentlich her?
Ja, das ist richtig. Also auch aus dem Tissue Engineering haben wir sehr viel lernen können. Die verwendeten Materialien oder auch Geräte, also zum Beispiel auf einerseits das richtige Kulturmedium oder eben auch die Maschinen, die kommen tatsächlich eben aus medizinischen oder biotechnologischen Forschung und teilweise eben auch aus dem Maschinenbau. Allerdings sind hier die Konstrukte bislang immer sehr kleinskalig betrachtet worden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das Ganze auch dann auf Industrielevel gebracht werden kann. Es gibt viele Verknüpfungen aus ganz unterschiedlichen Forschungs- und Industriedisziplinen, die also in Zukunft einen Beitrag zur Lebensmittelherstellung liefern können. Und diese Zusammenarbeit der Disziplinen und die damit verbundene Geschwindigkeit werden meiner Ansicht nach maßgeblich dafür sein, ab wann wir als Konsumenten dann auch kultivierten Fisch auf unseren Tellern finden werden. Dazu kommen natürlich dann noch weiteres Know-how, nämlich Know-how und Kenntnisse aus zum Beispiel den pflanzenbasierten Lebensmitteltechnologien, also dieses ganze Auseinandersetzen mit den richtigen Materialien, den Rohstoffen, den Verarbeitungsformen, den Supply Chains. Dazu eben aber auch die Learnings aus anderen schnell wachsenden Wirtschaftszweigen. Zum Beispiel, wie sehen wir das in der E-Mobilität oder der Solarenergie? Wie können wir dort nämlich zum Beispiel die Kosten reduzieren? Dort sind also insbesondere die Entwicklungszyklen und auch die Strategien zur Kostenreduktion für uns interessant. Aber auch zum Beispiel, wie wir in Zukunft unsere Fabriken planen müssen. Thema Industrie 4.0, die Geräte sprechen viel besser miteinander. Wir können das ganze Thema ganzheitlich denken. Das heißt, auch hier in puncto Energie schon von vornherein mitplanen.
Das hört sich ja nach einer Riesenstory an. Aber ein Punkt, über den ich in der Vorbereitung unseres Gesprächs gestolpert bin, ist das Thema Wachstumsmedium. Bei rotem Fleisch, rundem Burger und Co. stolpert man immer noch über Aussagen, dass für das Zellwachstum Fötenflüssigkeit notwendig sei. Das würde ja gleich jeden Tierschützer alarmieren. Wie steht es denn damit?
Ja, in der medizinischen und auch biotechnologischen Forschung hat man lange Zeit fetales Kälberserum eingesetzt als eben Wachstumsschub für das Wachstum der Zellen. Allerdings ist dieses Problem eben auch verstärkt, auch gerade im Rahmen der zellulären Landwirtschaft, wie man den Bereich nennt, angegangen worden. Und einige Firmen haben mittlerweile uns eingeschlossen, Lösungen dafür entwickelt, FKS zu ersetzen. Und zwar durch zum Beispiel pflanzlich basierte Medien, die genauso gut zum Zellwachstum beitragen können. Das heißt, dieses Problem, dieses tierethische Problem, sehe ich für die zelluläre Landwirtschaft nicht mehr als großes Hemmnis.
Was setzt ihr denn da für ein Wachstumsmedium ein? Woraus kann man sich das vorstellen bei pflanzenbasierten Medien?
Das sind grundsätzlich bestehen diese Medien eben aus Bestandteilen, die die Tiere benötigen. Also sowohl Aminosäuren, Fette als auch wichtige Spurenelemente. Aber wir setzen eben auch Wachstumsfaktoren ein, die wir dann rekombinant herstellen können. Und zwar basierend eben auf Pflanzen wie beispielsweise Gerste, um solche Wachstumsfaktoren herzustellen und die dann in unseren Medien einzusetzen.
Wenn wir eben angesprochen haben, Fleisch ist sozusagen schon ein bisschen weiter als der kultivierte Fisch, aber die liegen ja relativ nah beieinander. Aktuell gibt es, soviel ich weiß, laut aktuellen Zahlen mal gerade 13 Unternehmen, die im Fischsektor aktiv sind. Blue Bioscience ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa der erste und bislang einzige Player. Was sind denn die großen Unterschiede und Herausforderungen bei kultiviertem Fisch im Vergleich zum Beispiel beim Fleisch?
Der Entwicklungsstand bei kultiviertem Fleisch ist tatsächlich schon relativ weit fortgeschritten. Disziplinen wie das Bioengineering, die Zellbiologie oder Genetik haben in den letzten 20 Jahren erhebliche Fortschritte beim Verständnis zum Zell- und zur Gewebekultur erzielt. Diese Fortschritte konzentrierten sich aber bislang tatsächlich auf Säugetiersysteme. Man kennt das eben aus der Laborforschung. Dort wurde natürlich insbesondere das Tier Maus betrachtet. Jetzt in der zellulären Landwirtschaft konzentriert man sich vereinfacht ausgedrückt auf drei Arten, nämlich Huhn, Rind und Schwein. Wenn wir jetzt aber bei Fisch schauen, bei Fisch gibt es weltweit rund 32.000 verschiedene Fischarten, aus denen wir quasi Zellen isolieren und auswählen könnten. Bisher sind jedoch davon nur sehr wenige identifiziert. Insgesamt gibt es nur rund 800 beschriebene Zelllinien aus diesen Fischarten. Zum Vergleich mal, es gibt über 40.000 verschiedene Mauszelllinien. Das heißt, hier haben wir einen viel geringeren Kenntnisstand als im Säugerbereich. Gleichzeitig schauen wir natürlich auch insbesondere dahin, welche Zelllinien sich für die Muskelherstellung eignen. Ja, also andere Organe dienen natürlich für andere Studien, aber wir sind natürlich in erster Linie an Muskel und Fett interessiert. Das heißt, hier schauen wir bei Fisch auf drei verschiedene Muskelgewebsarten, also rot, weiß, rosa, die natürlich auch unterschiedliche Verhältnisse haben. Die Muskelstrukturen basieren bei den verschiedenen Fischarten ja beispielsweise darauf, ob die jeweilige Spezies eher ein schneller Schwimmer ist oder ein Marathonschwimmer. Oder auch, ob sie in kalten oder warmen Gewässern beheimatet sind. Und ebenso unterscheiden wir hier die Aspekte zwischen Salz- und Süßwasserfisch. Das heißt, jeder Muskel, also ob rot, weiß oder rosa, hat hier auch unterschiedliche Bedarfe, zum Beispiel einen unterschiedlichen Sauerstoffbedarf. So ist der rote Muskel also wirklich auf aeroben Stoffwechsel angewiesen und braucht eben Sauerstoff zur Energiegewinnung und hat dementsprechend einen höheren Sauerstoffbedarf. Weiße Muskeln können aber mit sehr wenig Sauerstoff überleben, was für uns nachher wieder ein Vorteil ist, nämlich in der Produktion im Bioreaktor, wo wir häufig wechselnde Sauerstoffkonzentrationen vorliegen haben. Das kann also ein enormer Vorteil auch wiederum für uns sein. Diese Sauerstoffvariation müssen wir bei der Entwicklung unseres Tissue Engineering Ansatzes natürlich auch berücksichtigen. Weitere Vorteile bietet Fisch zum Beispiel auch hinsichtlich seiner, im Vergleich zu Säugern, einfacheren Durchblutung des Muskelfleisches. Ne? Wir haben also keine so Marmorierung zum Beispiel wie bei Rindfleisch. Oder aufgrund seiner Tendenz zur dauerhaften Teilungsfähigkeit der Zellen, das heißt, wenn wir auch hier schauen, dass einige Fischarten bei optimalen Bedingungen Zeit ihres Lebens wachsen können, ist das auch wiederum ein großer Vorteil in der In-vitro-Kultur. Das heißt, die Fischkategorie ist damit einerseits zwar ungeheuer komplex, aber bietet eben uns auch eine sehr große Zahl an Möglichkeiten.
Welche Fischarten, du hast eben von begrenzten Zelllinien, die identifiziert sind, gesprochen. Welche Fischarten stehen denn in der Szene bei den Forschern im Mittelpunkt und mit welchen Fischarten beschäftigt ihr euch?
Ja. Da gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist der, die Fischarten gezielt auszusuchen, die besonders selten sind oder besonders teuer sind, wie zum Beispiel der Blauflossentunfisch oder Mahi-Mahi oder auch bestimmte Lachsarten. Das ist bei Wettbewerbern von uns häufig der Fall, da hier natürlich ein erstmal höherer Einstiegspreis erzielt werden kann. Wir bei Blue beschäftigen uns von Anfang an mit den Fischarten, die weltweit sehr beliebt sind. Also zum Beispiel den atlantischen Lachs, der unter den Fischarten der am meist weltweit gehandelte Fisch ist. Aber eben auch als europäisches und deutsches Unternehmen mit den klassischen Aquakulturfischarten wie Forelle und Karpfen. Wir haben aber diese Arten ausgesucht, nicht nur aus dem aus Marktbetrachtung, sondern eben auch aus wissenschaftlicher Sicht, denn bei diesen Fischarten ist eben der Vorteil, dass deren Genome vollständig beschrieben sind. Und das ist für uns ein enormer Vorteil, wenn es in Richtung Regulation kommt. Wenn wir nämlich also beschreiben müssen, was genau mit den Zellen passiert. Und hierfür haben wir diese Werkzeuge schon an der Hand, die bei anderen Fischarten, also häufig auch bei den exklusiven Fischarten, nicht zur Verfügung stehen.
Ja, beim Thema Karpfen, Forelle schreien ja nicht unbedingt die deutschen Konsumenten Hurra. Warum setzt ihr gerade auf solche Arten?
Ja, wie ich schon sagte, die sind natürlich wissenschaftlich einmal sehr gut beschrieben und das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor in puncto Zulassung und dass wir hier schnell an den Markt kommen und schnell in die Entwicklung gehen können. Auf der anderen Seite ist hier auch der Vorteil, dass diese Arten sich auch gut nutzen lassen für eine Vielfalt an Produkten. Das heißt, hier haben wir eine breite Produktpalette, die wir angehen können, müssen nicht gleich mit dem Filet starten, können nämlich auch dann mit anderen Produkten erstmal in den Markt reinkommen.
Habt ihr da irgendwelche spezifischen Märkte eher im Fokus?
Ja, wir schauen uns gerade in puncto Karpfen den asiatischen, genauer gesagt den chinesischen Markt an, denn das ist weltweit gesehen der wichtigste Produzent von Fisch. Und wenn man schaut, was in China hauptsächlich produziert wird, dann sind das die Karpfenartigen. Über 50% der Aquakulturproduktion in China machen Karpfenartige aus. Das heißt, es ist also ein gigantisch großer Markt und von daher natürlich für uns von besonderem Interesse. Aber wie ich auch sagte, wir sind natürlich ein europäisches Unternehmen. Europa ist unser Home-Turf. Also insofern schauen wir natürlich hier auch ganz besonders nach Europa.
Sind die Asiaten, ob das jetzt Zulassung betrifft oder Konsumenten, aufgeschlossener gegenüber solchen Technologien und derartigen Lebensmitteln?
Ja, also grundsätzlich kann man hier schon von einer größeren Aufgeschlossenheit sprechen, jetzt auch zum Beispiel gegenüber den Europäern. Gerade China hat jetzt aktuell einen 5-Jahres-Plan aufgesetzt, weil sie natürlich auch enorm unter Druck stehen, hier ihre Klimaschutzziele erreichen zu müssen. Und sie haben jetzt erstmalig eben auch kultiviertes Fleisch, kultivierten Fisch mit auf ihre Agenda genommen als mögliche Strategie, um hier auch klimaschädliche Produktion, die ja auch in der Landwirtschaft eben entstehen, zu reduzieren.
Wenn man sich Europa anguckt, dann hat man ja fast und insbesondere Deutschland das Gefühl, dass bei Innovationen auch so ein bisschen Skepsis immer herrscht. In Deutschland können wir von German Angst reden und insbesondere da, wo es in den menschlichen Körper gelangt. Und wir wollen ja alle Sicherheit und das zu Recht, was ja im Zweifel die auch die Zulassung extrem hemmt und es wird extremst geprüft. Wie sieht es denn außerhalb von Asien, wenn dieser sozusagen der offener ist, aus?
Ja, also zunächst mal muss ich nochmal ganz klar sagen, dass natürlich uns die Sicherheit der Produkte, die wir herstellen wollen, ebenfalls total wichtig ist. Und wir haben das ja auch in Europa gesehen, wie schwierig das Thema Gentechnik, Genmodifikation ist. Und von daher setzen wir bei Blue absolut darauf, keine Gentechnik einzusetzen, keine genveränderten Organismen herzustellen. Das ist total wichtig. Wir sehen, dass in den USA beispielsweise Fleisch angeblich vor der ersten Zulassung steht und hier die ersten Entscheidungen demnächst gefällt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. In der EU wiederum ist der Zulassungsprozess relativ komplex, denn nachdem die Europäische Wissenschaftliche Fachbehörde, die EFSA, ein derartiges Novel Food Produkt 2 bis 3 Jahre geprüft hat, geht so ein Antrag dann nochmal zur EU-Kommission und dann weiter an das EU-Parlament. Das heißt, das kann schon auch entsprechend dauern. Und richtig kompliziert wird es dann, wenn die nationalen Parlamente noch mitreden dürfen. Das heißt, alle Länder, die grünes Licht gegeben haben, müssen dann am Ende 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Das heißt, es bedarf auf allen Kontinenten noch erste Erfahrungen mit diesem doch recht neuen Thema. Dann kann man auch davon ausgehen, dass Zulassungsprozesse, wenn das erstmal grundsätzlich verstanden ist, und darum geht es ja auch uns, dass wir hier sehr transparent auch mit den Behörden in den Austausch treten, wenn diese Prozesse verstanden ist, sich die Prozesse auch dann entsprechend beschleunigen können. Für eine entscheidende politische Herausforderung wird es dabei auch sein, die Menschen grundsätzlich vom Nutzen von kultiviertem Fisch zu überzeugen und die möglichen Vorbehalte gegenüber diesem Herstellungsprozess abzubauen. Das ist definitiv eine Aufgabe, die wir bei Blue sehr ernst nehmen und wo wir eben direkt auch sagen, wir wollen die Konsumenten von morgen frühzeitig mitnehmen und über das Thema aufklären.
Jetzt aber mal das sprichwörtliche Butter bei der Fische. Was macht dich denn persönlich so überzeugt vom kultivierten Fisch und was treibt dich und dein Team an?
Ja, ich bin ja gelernter Meeresbiologe, also von Kindesbein an fasziniert vom Meer. Und bei uns, bei Blue, eint uns die Mission, einfach dafür zu sorgen, dass die Meeresfrüchte, die wir kennen und die wir lieben, ich esse sehr gerne Fisch, auch von kommenden Generationen genossen werden können. Aber ohne, dass dabei Tiere oder die empfindlichen Ökosysteme unseres schönen blauen Planeten geschädigt werden müssen. Das heißt, wie viele auch meiner Forscherkollegen bin ich davon überzeugt, dass wir darüber nachdenken müssen. It's time to rethink seafood sozusagen. Also wir wollen die Biodiversität der Meere und das Klima gleichzeitig schützen. Dafür braucht es die Reduzierung des Verzehrs von tierischen Produkten, was letzten Endes eines der einfachsten Dinge ist, die wir tun können. Aber ja, ob jetzt jeder vegan werden möchte oder nur Pflanzen essen möchte, das ist wahrscheinlich jetzt nicht die Lösung für jeden und keine geeignete Lösung für alle Menschen auf der Welt. Fisch und andere Meeresfrüchte werden ja auch oft vom Umweltbewussten übersehen, aber neue Forschungen, die als Blue Food Assessment bekannt sind, zeigen, dass sie ein Teil der Bewältigung der beiden Herausforderungen, nämlich Klimawandel und Ernährungssicherheit, sein können. 2021 hat der UN-Gipfel zu den Ernährungssystemen auch die blauen Lebensmittel umfasst, rund um Seafood. Und 5 Forschungsarbeiten von mehr als 100 Wissenschaftlern haben gezeigt, wie blaue Lebensmittel in den kommenden Jahrzehnten verwendet werden können, um Mangelernährung zu beheben, den ökologischen Fußabdruck des Ernährungssystems aber auch zu verringern und Lebensgrundlagen zu schaffen. Einige Meeresfrüchte haben das Potenzial, Menschen mit hochwertiger Ernährung zu versorgen und gleichzeitig relativ geringe Emissionen zu produzieren. Um die globalen Herausforderungen in Fisch aber zu verdeutlichen, muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Die Ressource Mensch umfasst aktuell eine Bevölkerung von ca. 8 Milliarden Menschen. In den nächsten 20 Jahren gehen aber die Prognosen davon aus, dass wir ein Wachstum von 25% auf dann rund 10 Milliarden Menschen haben werden. Das heißt, die aktuellen natürlichen Ressourcen für Lebensmittel sind begrenzt. Ob es jetzt Ackerland ist oder Trinkwasser, ob es jetzt fossile Brennstoffe sind oder eben auch die Fischbestände in den Meeren. Wir müssen darüber nachdenken, denn heute ist Fisch für ca. 3 Milliarden Menschen auf der Erde schon die Haupternährungsquelle für tierisches Protein. Und zudem bietet Fisch heute schon für 800 Millionen Menschen auch die Basis für ihren täglichen Lebensunterhalt, ob jetzt als Fischer, ob als Verarbeiter oder als Händler. Aber daneben gibt es eben auch die ökonomische und soziale Komponente, die uns ja alle betrifft. Fisch, und so sind die Preise für Fisch aus nachhaltig bewirtschafteten Fischereien in den letzten 3 Jahren um 40% gestiegen. Bis 2030 wird laut wissenschaftlich basierten Prognosen gegenüber 2020 eine Nachfragesteigerung von Fisch von über 30% erwartet. Das heißt, damit wächst das Risiko, dass die natürliche Proteinquelle Fisch für viele ärmere Menschen nicht mehr erschwinglich wird. Und dieser Ausschnitt an Zahlen macht letzten Endes deutlich, welche verschiedenen Dimensionen, also ob jetzt ökologisch, sozial oder ökonomisch, davon berührt sind. Wir sind davon überzeugt, dass Cell-Cultured Fish oder kultivierter Fisch bei der Lösung dieser Fragen einen wichtigen Beitrag für Future, die Natur und die Menschheit liefern kann.
Diese wissenschaftlich fundierten und in Hinsicht der Zieldimension überzeugenden Argumente sind ja das eine. Doch wir wissen ja auch, dass Essen hoch emotional ist und gelernt ist, erfahrungsgeprägt ist. Und dieser Spruch, was der Bauer nicht kennt, Pünktchen, Pünktchen. Was ist denn eigentlich notwendig, damit die Menschen neugierig auf kultivierten Fisch sind und auch am Ende des Tages wirklich zugreifen und so ein Fischstück, Fischmuskel auf den Teller legen?
Ja, für uns ist natürlich neben der von mir auch schon genannten ganzen Nachhaltigkeitsaspekten natürlich wichtig, dass die Produkte in erster Linie gut schmecken. Also sie sollen den Verbraucher natürlich auch geschmacklich überzeugen, dass er nicht nur einmal aus Neugier probiert, sondern wirklich dranbleibt, weil ihm die Produkte gut gefallen. Dabei ist die unmittelbare Neugier und Akzeptanz sicherlich kulturell unterschiedlich. Also in europäischen Untersuchungen spricht man ja ganz gern vom Omnivore-Paradoxon, das sich auf die gleichzeitige Abneigung und Anziehungskraft von Menschen gegenüber neuen Lebensmitteln bezieht. Menschen müssen Vertrauen in diese innovative Herstellungsalternative entwickeln. Aber zunächst muss mal das Produkt auch dafür erhältlich sein, dass Leute auch die Chance bekommen, das auszutesten. Und wenn sie es testen, dann müssen sie auf jeden Fall zufrieden sein, damit sie auch wiederkommen und dieses Produkt haben wollen. Das heißt, bei Blue setzen wir ganz klar auch darauf, dass die Produkte, die wir entwickeln, geschmacklich überzeugen.
Reicht das aus, probieren, um zu überzeugen, oder bedarf es eben auch noch ein bisschen mehr? Also wir haben gerade ja die laufende Debatte um Impfstoffe und wo trotz wissenschaftlicher Argumente und auch Wirkungen immer noch so das Unbehagen bleibt. Was muss die Industrie und die Innovatoren wie ihr, was müsst ihr noch machen?
Ja, also wie du richtig sagst, ne, Impfstoffentwicklung ist da sicherlich auch ein gutes Beispiel, denn die Produkt- oder Genussqualität ist quasi so der finale Test, aber auf diese Ultima Ratio müssen wir erstmal hinarbeiten. Das heißt, wir müssen die Menschen auf diesem Weg schon mitnehmen. Das ist eben auch unser Ziel, klar darüber zu informieren, Vertrauen in den Herstellungsprozess aufzubauen. Und das schaffen wir nur, wenn wir auch wirklich transparent zeigen und erklären, was wir es tun, wie wir es tun. Und so die Menschen eben mit diesem doch für sie etwas ungewohnten Schritt langsam und Stück für Stück vertraut zu machen. Also ich bin da auch der festen Überzeugung, dass wir nicht den Fehler von anderen Industrien machen dürfen. Das heißt, einerseits eine sehr überzeugende Technologie haben, aber andererseits eben die Menschen darüber nicht rechtzeitig informieren und sie dann quasi vor vollendete Tatsachen stellen. Das heißt, wir müssen hier wirklich darauf achten, dass wir die Menschen von vornherein mitnehmen, die Chancen, aber vielleicht auch die Risiken aufzeigen und sie so letzten Endes überzeugen können. Bei der Pflanzenbiotechnologie hat das nicht so geklappt. Die hat im Stillen entwickelt und tauchte dann plötzlich mit Lösungen auf. Und dadurch waren die Menschen überfordert und hatten Fragen, waren zweifelnd oder haben sich einfach auch nicht gut dabei gefühlt. Und wenn solche emotionalen Vorbehalte erstmal auftauchen, ist es natürlich auch sehr schwer, dagegen anzuarbeiten. Das heißt, es gab dort gar keine Zeit, sich dem Thema in angemessener Geschwindigkeit zu nähern und sich damit auch vertraut zu machen. Und das sehen wir gerade auch in Deutschland, dieses doch sehr Festhalten auch an Traditionen, was auch auf jeden Fall gut ist, aber eben auch deshalb länger an Zeit braucht, um den Verbraucher letzten Endes von neuen Technologien zu überzeugen.
Die Generation Greta sitzt ja überall am Esstisch. Ist das damit verbundene Umweltschutz und Klimabewusstsein vielleicht auch eine Chance, dass die emotionalen Vorbehalte überwunden werden können?
Ja, ich denke schon. Also die Erzeugung von zellbasiertem Fisch ohne Belastung des Ökosystems und dann aber auch künftig eben zu wettbewerbsfähigen Preisen kann meiner Ansicht nach einen entscheidenden Beitrag zur globalen Versorgungssicherheit leisten. Also zellbasierter Fisch hat definitiv das Potenzial, auch hier einen großen Teil der Menschheit zu ernähren. Und dieser Deal an die Zukunft ist also dann folgender. Wir können zukünftig die biologisch gleichen Lebensmittel aus Fisch in Labors herstellen, ohne die Ozeane und ohne die Giftstoffe und sogar ohne die Allergene. Es ist ethischer, nachhaltiger, gesünder und hoffentlich in Zukunft eben auch sogar noch billiger. Gleichzeitig können wir Fisch überall auf der Welt produzieren, sind nicht mehr abhängig von bestimmten geografischen Grundbedingungen. Das heißt, Binnenländer mit hohen Armutsraten können auch Zugang zu quecksilberfreiem Omega-3-Fettsäuren haben. Und dann gibt es neben als Kirsche auf der Torte eben auch den ökonomischen Mehrwert. Das heißt, die alternative Proteinindustrie erreicht hier auch in den nächsten 10 Jahren einen gigantisch großen Marktwert. Man schätzt ungefähr 140 Milliarden.
Wow, das verspricht ja nachhaltiges Wachstumspotenzial in allen Bereichen, in die man vielleicht investieren sollte. Schauen wir mal etwas weiter in die Zukunft und kommen wir zu der entscheidenden Frage, den viele Hörer wohl haben. Wann wird es kultivierte Fischprodukte von euch auf dem Teller geben? Wie lange muss ich noch warten?
Ja, die Neugierde wird sicherlich zum Start erstmal mehr Nachfrage als Angebot generieren. Produktionskapazitäten werden hier auch so schnell nicht zur Verfügung stehen. Daher kann man wahrscheinlich von einer Einführung erstmal in der gehobenen Gastronomie ausgehen. Wir wollen aber Fischprodukte auch schnell massentauglich machen. Unser Plan ist es, hier möglichst innerhalb der nächsten 2 Jahre auch erste Produkte in den Markt zu bekommen. Das hängt aber auch sehr davon ab, wie schnell wir diesen Zulassungsprozess durchlaufen können. Und daran arbeiten wir sehr intensiv, um dem Verbraucher hier auch eben diese neuen Produkte möglichst schnell zur Verfügung stellen zu können.
An der Stelle stellen wir immer eine Frage, die über den Tellerrand reicht. Welche Entwicklung im Food-Bereich oder auch Innovation findest du noch spannend? Also ich bin letzte Woche über ein israelisches Start-up namens Wilk gestolpert, das zellbasierte humane und tierische Milch sowie Milchkomponenten entwickelt hat und dafür ein US-Patent erteilt bekommen hat. Was ist so dein Thema, wo du gesagt hast, wow, das ist ja was ganz Tolles?
Ja, also was mich total fasziniert, ist tatsächlich auch, wie wir da hinkommen, eine wirklich echte Kreislaufwirtschaft herstellen zu können. Und es sind jetzt viele Unternehmen, die auch sozusagen die Zulieferketten genauer adressieren. Das heißt, im Fall von Fisch beispielsweise, wo bekommen wir denn eigentlich die ganzen Aminosäuren her, die wir für unser Zellkulturmedium bekommen. Und hier gibt es eben auch erste Startups, wie zum Beispiel Archeon, die mithilfe von Archeobakterien Aminosäuren herstellen. Und das finde ich total spannend, wie man eben hier auch diesen Gesamtkreislauf quasi über Fermentationsprozesse darstellen kann.
Unser Gespräch hat mich noch neugieriger gemacht. Mit kultiviertem Fisch, die Future, auch einmal im Mund, auf der Zunge und im Bauch zu erleben. Wir hoffen natürlich alle auf schmeckende Produkte, die sowohl für den Menschen gesund sind, Respekt mit dem Leben im Meer ermöglichen und letztendlich nachhaltig für unseren Planeten sind. Die Lösung der Klimafrage drängt und es gibt dafür, wie wir gesehen haben, ganz viele Puzzlesteine. Ein Puzzlestein ist sicher die Ernährung und jeder von uns entscheidet täglich auf dem Teller, wohin die Reise geht. Wenn die Innovatoren wie Sebastian Rakers und sein Team es richtig anpacken, dann gewinnt das Klima, die Biodiversität, die Menschheit und nicht zuletzt sein Unternehmen. Sebastian, ich bedanke mich sehr für das inspirierende Gespräch.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Also, liebe Leute, bleibt neugierig und seid offen für Food for Thoughts. Auf kultivierten Fisch müssen wir noch etwas warten, mindestens 2 Jahre, wie Sebastian sagt. Bis dahin probiert einfach mal neue Lebensmittel aus und lasst es euch schmecken. Und das könnte ein kleiner Schritt für die Ernährungswende sein. Danke, dass ihr mit euren Ohren heute dabei gewesen seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder reinhört, wenn es heißt Talking Future.